Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann bei euch. Ah, mein Skript ist da. Ich dachte schon, mein iPad ist gestorben. Super, dann muss ich es nicht auswendig machen. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Ich komme zu euch heute Abend mit einem Anliegen. Mir brennt es förmlich auf dem Herzen, mit euch darüber zu reden. Das mache ich auch einfach. Aber zuerst, bevor wir anfangen, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Arthur Lieder, ich bin jetzt 43 Jahre alt, bin verheiratet mit meiner Frau Caitlin, zusammen haben wir 5 Kinder. Ich bin seit 2 Jahren Pastor in Stade, in der Arche Stade. Und davor habe ich Luft- und Raumfahrt studiert. Das war meine Leidenschaft, ich habe das gerne getan. Aber es gab etwas, was mir wichtiger war, als Flugzeuge zu bauen und zu rechnen, dass die Flügel nicht abfallen. Und das war es, für Gott zu arbeiten, zu leben, für das Reich Christi. Und so kam dann die Zeit, dass ich dann vor 2 Jahren meinen Job an den Nagel hängte und dann vollzeitig als Pastor anfing, kurz gesagt. Und deswegen darf ich heute Abend zu euch sprechen und das mache ich natürlich sehr gerne. Der Titel meiner Predigt heute Abend ist Hudson Taylors unserer Zeit. Kennt ihr Hudson Taylor? Bestimmt, ne? Okay, ihr müsst mir eine Minute geben, mein iPad stirbt doch. Ich hole mir was anderes. Backup ist mal gut. So. Okay. So, der Titel meiner Predigt lautet Hudson Taylor ist unserer Zeit. Hudson Taylor war ein sehr bekannter Missionar. Ich werde von dem noch ein bisschen mehr erzählen heute. Aber ihr ahnt schon, wo es heute hingeht. Ich habe heute Abend keine klassische Auslegungspredigt mitgebracht, in dem Sinne, dass wir jetzt einen langen Bibeltext vorlesen und den Bibeltext auslegen. Ich habe euch aber einige wichtige Punkte mitgebracht, von denen ich überzeugt bin, dass sie wichtig sind, dass wir diese vor Augen haben als Christen. Und dann möchte ich euch mit ein paar Beispielen aufrufen. Darum fange ich gleich an. Ich will nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich stehe heute Abend hier vor euch, um euch ans Herz zu gehen, um euch zu ermutigen, aber euch gleichzeitig zu herauszufordern. Und möchte ich euch einladen und aufrufen. Es geht darum, dass wir als Kinder Gottes mit am Reich Gottes bauen. Es geht um die Gewinnung der Seelen für die Ewigkeit. Es geht darum, das Wort Gottes zu verkündigen. Vielleicht bist du heute Abend hier und spürst sofort, dass, was ich hier erzähle, dass Gott schon lange darüber zu dir redet. Dann höre weiter gut zu. Vielleicht bist du heute Abend hier und hast darüber noch nicht sehr viel nachgedacht. Oder bist dir vielleicht nicht darüber bewusst, dass das irgendwie wichtig ist. Dann höre auch gut zu. Und solche Fragen stellen sich normalerweise nur Christen, also Menschen, die Jesus kennen und ihm nachfolgen, die seine Jünger sind, seine Nachfolger. Und als solches richte ich diese Predigt heute Abend auch an diejenigen, die wirklich Jesus nachfolgen und ihn kennen. Wenn du heute Abend hier bist und du denkst, puh, ich bin nicht wirklich ein Jünger, dann sage ich dir ganz kurz, das Wort zeigt uns, das Wort Gottes zeigt uns, dass wir vor Gott schlecht dastehen. Wir sind Sünder und wir bekommen das Gericht Gottes. Sein Wort sagt uns, dass wir vor ihm völlig verloren sind, dass wir Sünder sind und dass wir ins Gericht kommen. Und deswegen aber die Schrift zeigt uns, dass Christus gekommen ist und das Heil gebracht ist. Er ist das Lamm Gottes. Er hat sich hingegeben für uns, für all diejenigen, die an ihn glauben, an sein Rettungswerk am Kreuz. Durch diesen Glauben werden wir errettet. Wir müssen wissen, dass wir einen Retter brauchen. Ohne ihn können wir nicht vor Gott bestehen. Er ist am Kreuz gestorben. für all diejenigen, für die Welt. Und er sagt doch, Johannes 3,16, kennt ihr das? Und also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an den Glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und da fange ich heute Abend an. Das heißt, wenn du heute Abend hier bist und du merkst, ich glaube nicht an Jesus so, ich habe auch kein ewiges Leben, ich bin auch kein Jünger, kein Nachfolger, dann bitte ich, lade ich dich ein, höre, dass du ohne ihn verloren bist. Setze dein Vertrauen ganz auf Christus und erkenne, dass du ihn brauchst als deinen Herrn und Meister. Nur so wird man zu einem wirklichen Christ, ein wirklicher Nachfolger Jesu Christus. Also wenn du heute Abend merkst, das bist nicht du, du möchtest aber ein echter Jünger werden, dann geh nicht einfach weg heute Abend. Dann komm und sprich mit jemandem aus dem Leitungsteam oder mit mir. Aber lass das nicht vergehen. Gib dein Leben Jesus, lege es ihm zu Füßen. Gut, dann beginnen wir erst mit dem Thema. Mein erster Punkt, ihr könnt auf dem virtuellen Slide, auf den imaginären Slides sehen, der erste Punkt, allem Entsagen und Eifer für Christus. Im Lukas-Evangelium 14 ist ein Abschnitt, wo Jesus über die Bedingungen der Nachfolge spricht. Und ich lese euch einen Vers daraus, Lukas 14, 33. Damit fangen wir heute Abend an. Und da sagt Jesus dann zu den Jüngern, zu den Zuhörern, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Was lehrt Jesus hier in diesem Vers? Er sagt, keiner kann mein Jünger sein, der nicht allem entsagt. Wenn du darüber nachdenkst, dann sind das echt krasse Worte, die Jesus hier sagt. Echter Jünger Jesu sein heißt, allem zu entsagen. Und diese Worte sind nicht an eure Ältesten oder Pastoren gerichtet, sondern an alle, die Jesus folgen wollen. Das ist eine Bedingung, die Jesus stellt an seine Jünger. Hier geht es auch nicht um das Wollen. Also ich würde gerne irgendwie, ich finde es schon gut. Es geht Jesus um das Tun. Hier geht es auch nicht darum, dass man irgendwie einem Teil seinem Leben entsagen möchte und will und tut, sondern alles. Es ist ein absoluter Anspruch, den Jesus hier stellt. Jesus sagt, keiner von euch, der nicht allem entsagt, kann mein Jünger sein. Das ist ein absolutes Statement. Aber ich denke, wir sollten auf diesem Satz nicht zu lange über diesen Satz staunen, denn Jesus sagt an vielen anderen Stellen in den Evangelien Ähnliches, zum Beispiel Matthäus 6, 19, die Verse 19 bis 20. Ihr kennt das, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn, sagt Jesus, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. In diesen Versen geht es Jesus darum, dass seine Jünger ihr Herz nicht an die Dinge dieser Welt hängen, sondern das Herz für die Ewigkeit lebt, für die Ewigkeit Gottes. Und in der Geschichte der Christenheit gibt es echt viele Beispiele davon. Gläubige, die um Christi willen ihrem Leben entsagten, weil sie etwas Größeres im Herzen hatten, etwas Größeres sahen, etwas Größeres kannten. Zum Beispiel Charles Thomas Studd war ein Spitzensportler und Millionenerbe. Am Krankenbett seines Bruders erkannte er schlagartig, dass sportliche Anerkennung, Ruhm, Geld und sogar sein Leben in kürzester Zeit vergehen wird. Charles wurde von Jesus so gepackt, dass er sein Leben mit voller Konsequenz Gott hingab, seine erfolgreiche Karriere an den Nagel hängte und auch allen Erfolg auf Aussicht auf Erfolg aufgab und dann Missionar wurde. Er ging dann zuerst nach China, dann nach Indien, dann nach Afrika. Sein Millionenvermögen verschenkte er und widmete der Verkündigung des Evangeliums. Und durch seine Arbeit sind zahlreiche Gemeinden weltweit entstanden und ein weltweit tätiges Missionswerk, WAC International, das heute noch besteht. Es ist das. Oder der bekannte Missionar an die Huarani-Indianer, Jim Elliot, kennt ihr vielleicht auch. Der wurde gleich bei seinem ersten Einsatz von den Indianern im Busch mit Speeren getötet. Zuvor schrieb er in sein Tagebuch: Vater, lass mich schwach sein, auf dass ich die Kraft verliere zum Umklammern von weltlichen Dingen. Mein Leben, mein Ansehen, mein Besitz. Herr, nimm von mir die Neigung meiner Hand zum Ergreifen und zum Festhalten. Nein, öffne vielmehr meine Hand zum Aufnehmen des Kreuzigungsnagels. Vater, wie die Hand Jesu Christi, auf dass ich, indem ich alles loslasse, selber losgelassen werde. Los von allem, was mich jetzt noch bindet. Auch bei ihm war das Sehnen und Trachten auf den Himmel gerichtet, ja, auf die Einheit mit dir, nicht auf Dinge, die man umklammert. So gib denn, Vater, dass ich loslasse. So klingt das, wenn ein Mensch sein Leben Gott ganz hingibt. Diese Beispiele zeigen uns, wie herausfordernd das aussehen kann. Die Worte Jesu an uns sind herausfordernd. Mein Herz ist herausgefordert. Ich komme nicht drum rum, mein Herz da an dieser Stelle zu hinterfragen und zu prüfen. Lebe ich so? Ich möchte auch, dass ihr euer Herz heute Abend hinterfragt und prüft. So, was machen wir denn jetzt mit diesem Vers? Lukas 14, 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem sagt, was er hat. Meint das Wort Gottes hier, dass wir nichts besitzen dürfen? Dass wir bettelarm sein müssen? Ist Besitzlosigkeit irgendwie ein Kriterium für echte Jüngerschaft? Nein. Ihr wisst es. Es geht Jesus um euer Herz. Alle Dinge des Lebens werden im Herzen entschieden. All unser Handeln und unser Tun in unserem Leben entspringt aus unserem Herzen und vor allem, wen unseren Herzen, unser Herz anbetet. Wer auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Jesus fordert von seinen Jüngern in der Tat, dass sie ihn in ihrem Herzen für wertvoller und für wichtiger erachten als alles andere. Dass sie niemanden mehr lieben als ihn. Nicht Familie, nicht Freunde, nicht Wohlstand, nicht Karriere, nicht Sicherheit, nicht Bequemlichkeit. Es geht hier um die Bereitschaft, wenn er es so führt, wirklich, und danach verlangt, wirklich in der Tat alles auch für ihn und seinetwegen aufzugeben, so wie Charles Studd oder so wie Jim Elliot. Es geht darum, was wir besitzen und was unser ist und was wir sind, dass wir das wirklich alles Christus unterstellen. Habe ich die Bereitschaft, Opfer hinzunehmen, damit ich für die Sache des Herrn geben kann? Bin ich bereit, Verzicht zu üben, mich zu beschneiden sozusagen, damit das Evangelium anderen gebracht werden kann, damit physische Not gelindert werden kann? Habe ich diese Ewigkeitsperspektive, dass ich die vergänglichen Mittel der Welt einsetze für die unvergängliche Realität der Ewigkeit? Vertraue ich wirklich und ganz praktisch meinem Gott für meine Zukunft und seine Leitung? Ihr merkt, Jesus geht es um unser Herz, wenn wir ihm nachfolgen. Jesu Worte bedeuten, du kannst nicht mein Jünger sein, und gleichzeitig etwas anderes als dein Götze an deine Brust drücken und liebkosen. Wenn du ihm folgst, musst du Stück für Stück allem entsagen und er wird dich an diese Kreuzung in deinem Leben führen, wo er dir das wegnehmen will und wo du dich entscheiden musst, wer dir mehr lieb ist. Dann schauen wir weiter. Im Römerbrief schreibt Paulus über das praktische Leben als Christ. Römer 12, Kapitel 12, Vers 11. Dort sagt er zu den Christen, im Eifer, lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Von einem Jünger fordert das Wort Gottes nicht, dass er super intelligent ist, geschickt, stark. Aber ein Jünger Christi muss sehr wohl einen Eifer haben für den Herrn. Wenn ein Jünger Christi kein Herz hat, aber das eine brennende Liebe hat für ihn, für Christus, dann steht es um ihn schlecht. Der Apostel Paulus, den kennt ihr doch, der ist ein sehr gutes Beispiel dafür, an dem man sehen kann, wie der Eifer für die Sache des Herrn aussehen kann. Jemand hat sein Leben mal so beschrieben, ich fasse es euch zusammen. Paulus ist ein Mann, der unbesorgt darum ist, ob er sich Freunde erwirbt, ohne den Wunsch nach weltlichem Besitz, ohne Kummer wegen weltlicher Verluste, ohne Besorgnis um sein irdisches Leben, ohne Todesfurcht. Er ist ein Mann ohne Stellung, Heimat und Stand, ein Mann mit einem Gedanken, das Evangelium von Christus. Ein Mann, der nur einen einzigen Zweck verfolgt, die Verherrlichung Gottes. Ein Tor und zufrieden damit, um Christi Willen für ein Toren gehalten zu werden. Er muss reden oder aber sterben. Und wenn er gleich sterben müsste, würde er trotzdem reden. Er hat keine Ruhe, sondern er eilt über Land und Meer, über Felsen und durch pfadlose Wüsten. Er ruft laut, er spart nicht mit Worten und kann nicht aufgehalten werden. Im Gefängnis erhebt er seine Stimme und in den Gefahren auf dem Meer schweigt er nicht. Vor grausamen Konzilien und gekrönten Königen zeugt er von der Wahrheit. Nichts außer dem Tod kann seine Stimme zum Schweigen bringen und sogar in den Augenblicken vor seinem Tod, ehe das Beil seinen Kopf vom Rumpf trennt, predigt, betet, zeugt, bekennt, bittet, streitet er und segnet schließlich noch das grausame Volk um sich her. Charles Studd sagte, es gibt Leute, die wollen in der Nähe von Kapellen und Kirchenglocken wohnen. Ich will lieber eine Rettungsstation kurz vor dem Eingang der Hölle betreiben. I like that guy. Ihr merkt, wie dieser Eifer für Gottes Sache in Paulus oder in Studs Leben aussah, wie er brannte, nachdem sie Jünger Christi geworden waren, trieb es sie an, unaufhaltsam. Von Studd wissen wir, dass ein Artikel gerade auf dem Weg war, sich zu bekehren, hat ein Artikel eines Atheisten, den er über die Christen geschrieben hatte, hat ihn dazu gebracht, gläubig zu werden. Hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in dieser Artikel. Und ich habe euch einen Auszug da mitgebracht. Hört euch das mal an. Dieser Atheist schreibt, wenn ich so fest glaubte, wie Millionen es von sich behaupten, dass sich die Ausübung der Religion in diesem Leben auf ein anderes Leben auswirkt, sollte die Religion mir alles bedeuten, ich würde irdische Vergnügen für Dreck, irdische Sorgen für Torheit und irdische Gefühle für nichts achten. Religion wäre mein erster Gedanke, wenn ich erwache und beschäftigte mich als letztes, bevor der Schlaf mir das Bewusstsein nimmt. Ich arbeitete nur auf dieses Ziel hin. Meine Gedanken wären nur auf den Morgen der Ewigkeit gerichtet. Nur eine Seele für den Himmel zu gewinnen, wäre mir ein ganzes Leben voll Leiden wert. Irdische Konsequenzen würden nie meine Hände fesseln oder meine Lippen versiegeln. Die Welt mit ihren Freuden und Kümmernissen wäre mir nicht ein Gedanke wert. Ich wäre einzig bestrebt, nach der Ewigkeit auszuschauen und nach den unsterblichen Seelen um mich herum. Und nach den unsterblichen Seelen um mich herum, die in Kürze ewig selig oder ewig unglücklich sind. Ich ging in die Welt und predigte, ob es passt oder nicht. Und mein Text würde lauten: Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele einbüßt? Ein Vers aus der Bibel. Liebe Jugend, ich will euch herausfordern. Heute an diesem Abend, ein wahrer Nachfolger Christi hat ein brennendes Herz der Liebe und Hingabe für Christus. Ich möchte euch herausfordern, euren Eifer für Christus anzustochern, anzulodern, damit es hell brennt. Am Beispiel des Paulus kann man deutlich sehen, wie er ganz für Jesus gelebt hat, wie sein Herz für Jesus schlug. An den Beispielen von Charles Studd oder Jim Elliot oder John Wesley oder Amy Carmichael oder Charles Spurgeon. Hunderte andere kann man sehen, Bonhoeffer, Bush. Wir können an ihnen deutlich sehen, wie so ein Eifer für die Sache des Herrn aussieht. Wir haben Beispiele. Ihr Lieben, das kann uns aber entweder zum Staunen bringen oder das kann uns bedrücken, weil wir merken, wir haben nicht so einen Eifer. Wir sind lasch. Was meint ihr? Was trieb diese Männer und Frauen an, so einen Glauben zu haben, so zu leben? Was sollte unsere Motivation sein, so einen brennenden Eifer für den Herrn zu haben? Haben die was anderes gewusst, was wir nicht wissen? Nein. Es ist die Realität unserer Rettung. Es ist die Realität des Reiches Christi. Es ist die Realität, dass Christus lebt, er auferstanden ist. Sein Reich kommt. Gottes Wort zeigt uns, dass wir vor Gott hoffnungslos verloren sind und Gericht, Strafe und ewige Verdammnis auf uns wartet. Aber Gott selbst schaffte den Ausweg. Ihr kennt das. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns eine vollkommene Gerechtigkeit gegeben durch das Sühnopfer seines Sohnes, Jesus Christus. Jesus starb für uns am Kreuz. Jesus Blut bezahlte für unsere Schuld. Er hat rechtswirksam vor uns Gerechtigkeit erwirkt. Wer das glaubt, wird errettet, wird selig, lebt für immer, hat das Reich Gottes, ist ein Miterbe mit Christus, lebt für alle Ewigkeit, hat Eingang zu Gott in die Gegenwart. Hört ihr das? Wir sind reich. Darum schreibt Paulus an die Christen, Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes. Es ist die Barmherzigkeit Gottes, die einen Christen antreibt, sein ganzes Leben für Gott zu leben. Entweder mit einem lauten Knall, wie so eine Bombe, oder mit einem langsam vor sich hin lodernden, stetig brennenden Feuer. Wie er will. Aber der Punkt ist, dieser Eifer kommt von Christus. Kommt dadurch, dass wir Christus begegnet sind. Kommt dadurch, dass wir Christus kennen. Ja, die Antwort kennt ihr, es ist das Gnadenevangelium. Wenn wir die Gnade Gottes erfahren haben und wir uns bewusst werden, was wir bekommen haben, wer wir sind und wo wir früher waren, auf welchem Weg wir standen, dann fängt es an, in uns zu brennen. Es ist die Liebe Gottes, welche die Jünger und uns antreibt, alles zu geben in der Nachfolge und im Dienst unseres Herrn Jesus Christus. Denn wenn wir das unbeschreibliche Wunder der Gnade, der Rettung begriffen haben, dann wird diese Realität uns nicht ruhig sein lassen. Sie wird in uns brennen und lodern. Hast du diese Realität begriffen? Bist du von Gottes Gnade überwältigt? Es muss nicht immer so laut und charismatisch sein. Es kann auch leise und stetig sein. Aber hast du diese Realität, bist du von der Gnade überwältigt? Wenn ja, wie wirkt sich das auf dein Leben aus? Erachtest du alle irdischen Vergnügen im Vergleich zur Herrlichkeit Christi für Dreck? Philipper 3. Sind deine Gedanken auf den kommenden Morgen der Ewigkeit gerichtet? Oder denkst du an morgen und was du machen musst, wo du hin willst, was du erreichen kannst? Ist es dein Ziel, eine Seele für den Himmel zu gewinnen? Bist du bereit, dafür jeden Preis zu bezahlen, jedes Leid auf dich zu nehmen? Lässt du nicht zu, dass dir die irdischen Belange deine Hände fesseln, deine Lippen verschließen? Bist du darauf bestrebt, nach den unsterblichen Seelen Ausschau zu halten, die in Kürze entweder ewig verdammt oder ewig errettet sind? Bist du bereit, in die Welt hinauszugehen, zu dienen, zu predigen, Füße zu waschen? Ob es dir passt oder nicht? Mein Bruder, meine Schwester, ich rede zu euch als einer, der von euch ist, ein Bruder. Brennt in dir solch ein Eifer für deinen Retter, für sein Rettungswerk, für sein Reich? Oder bist du mit anderen Dingen abgelenkt? Mit lustigen Freuden, bespaßt, von vielen Sorgen erdrückt, von viel Arbeit beschäftigt, sodass an dir kaum Eifer, kaum brennend für Jesus zu sehen ist. Ich kenne euch nicht, deswegen haue ich das einfach raus. Okay, Punkt 2. Also Punkt 1 war allem Entsagen und Eifer für Christus. Punkt 2 ist jetzt Krieger Gottes für das Evangelium und Kostenüberschlag. Oh, by the way, diese Punkte kommen aus dem Buch Wahre Jüngerschaft von einem meiner Glaubenshelden, William MacDonald. Habt ihr schon mal in der Jugend gehabt, ich weiß es. Krieger Gottes für das Evangelium und Kostenüberschlag. Das Wort Gottes zeichnet für den Jünger das Bild eines Kriegers. Wenn wir in der Schrift gucken, ich überfliege das nur ganz schnell. Warum gibt die Bibel uns das Bild eines Kriegers und nicht eines gemütlichen Menschen, der auf der Couch chillt? Ja, weil die Welt Finsternis ist. Christus ist das Licht der Welt. Er kommt in die Welt, Konflikt. Das Licht verdrängt die Finsternis. Und dann hat er sich hingegeben, auf dass die, die an ihn glauben, auch so werden wie er. Wir haben eine neue Natur. Auf einmal bist du, Bruder und Schwester, auch Licht in einer finsteren Welt. Und dann geht der Krieg los. Dann wissen wir es. Epheser 6, 12 sagt uns, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Wir haben auf einmal einen geistigen Kampf, der in uns wütet, in unserem Herzen. Der von außen noch kommt, von der Welt. Wir haben immer noch unsere alte Natur, die wir kämpfen mit Sünden, mit Versuchungen. Mit Menschen, die uns nachstellen, auf einmal, weil wir Christen sind. Deswegen kannst du ganz ehrlich gesagt nicht dauernd auf der Couch chillen und es dir gut gehen lassen. Das entspricht nicht dem christlichen Leben, sondern die Message ist, hallo, du bist im Krieg. Du bist ein Krieger. Du bist Licht in einer finsteren Welt. Das wird nicht lange dauern, da wird es Konflikt geben. Es wird Siege geben, aber es wird auch Niederlagen geben. Und der Preis, dem Herrn zu folgen, ist dieser Kampf. Aber er lässt uns in diesem Kampf nicht allein. Er ist immer mit dir, denn er wohnt in dir. Er hat dich erfüllt mit deinem Geist. Wenn wir in die Schrift schauen, sehen wir, er gibt dir immer einen Ausweg aus jeder Versuchung. Er hat dir die geistliche Waffenrüstung gegeben. Kennt ihr? Epheser 6, das Schwert des Wortes. Er hat dir Mitstreiter gegeben hier in der Gemeinde. Geschwister und Freunde. Also, du bist ein Krieger. Wir schauen weiter. Es gibt noch einen anderen Aspekt, wie wir Krieger Gottes sind für das Evangelium. Und das lesen wir in Philipper 1, 27. Dort schreibt Paulus, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Habt ihr das gehört? Wir kämpfen einmütig für den Glauben des Evangeliums. Das heißt, wir sind Kämpfer für in Gottes Reich. Jesus hatte seine Jünger ausgesandt, dass sie in einer feindlichen Welt Zeugen sind von ihm, Botschafter Gottes, die an eine verlorene Welt die Botschaft des Evangeliums bringen. Licht sind in einer finsteren Welt. In dem Sinne bedarf es, dass der Jünger Christi seine Einstellung sortiert und sein Leben geschärft hat. Ihr habt das bei Life, bei der Name, ne? Gehört. Das ist ein Beispiel davon. Das Leben als Christ ist kein Spaziergang im Park. Es ist kein Ponyhof. Wenn du ein echter Jünger Christi bist, wenn du in seinem Dienst stehst, dann bist du unter einem Auftrag. Dann kämpfst du als Soldat Christi für das Reich Christi. Versteht mich nicht falsch hier. Soldaten Christi benutzen niemals Gewalt oder Manipulation. Sie sind nicht hinterlistig, arbeiten nicht für irgendwie einen gewaltsamen Sturz der Weltordnung. Sondern nein, sie verkündigen das Evangelium und lieben ihre Feinde, sagt die Schrift. Sie beten für die, welche ihnen fluchen. Sie tun Gutes denen, die ihnen nachstellen. Lukas 6, 28. In diesem Sinne bist du ein Kämpfer im Reich Gottes, ein Krieger für das Evangelium. Du musst wissen, du bist auf Feindesgebiet. Du kennst den Auftrag des Herrn. Deine Order ist klar. Es geht um Rettung der verlorenen Seelen um dich herum. Es geht um den Namen Christi, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Es geht um das kommende Reich Gottes, das ewig bleibt, dieses vergeht. Das heißt, ein guter Soldat Christi bringt in diesem Auftrag nicht seine Couch mit, nicht seine Playstation mit, verbringt nicht viel Zeit im Graben des Gefechtes, Gardinen aufzuhängen, Blumen aufzustellen. Schleppt nicht drei Koffer mit tausenden Outfits und Schuhen. Kümmert sich nicht wahnsinnig viel, was der letzte Trend ist. Ich meine, wenn du auf Feindesgebiet bist und du bist ein Kämpfer, versteht ihr das Bild? Sondern so einer ist ungeteilten Herzens. Danke, jetzt habe ich zwei. Also nochmal, ein Soldat Christi zu sein, heißt ungeteilten Herzens sein, ausgerichtet auf den Auftrag seines Herrn, ihm zu gefallen, diesen Auftrag auszufüllen, seinem Befehl gehorsam zu sein, sich für das hinzugeben, was auf ewig ist, Christus und sein Reich. Und wieder, versteht mich nicht falsch, ich riskiere hier einiges, aber das machen wir. Es ist gut, als Christ mit Weisheit und Bedacht zu leben. Eine gute Ausbildung, ein Studium und Job ist gut. Ich sage nicht, schmeiß das alles hin. Dein Lebenshaus weise zu bauen, ist richtig, die Bibel lehrt das. Auch Outfits und Schuhe, Gardinen und Chillen haben seinen Platz im Leben eines Christen. Aber das sind sogar Gnadengeschenke, das sind Gaben, für die wir Gott preisen können. Aber all das darf niemals die Zielstrebigkeit, die Beharrlichkeit in dem Auftrag deines Herrn Jesus diesem in die Quere kommen. Darf dein Auftrag und dein Bestreben, deine Zielstrebigkeit nicht schwächen, dein Leben ablenken, deine Hingabe schmälern, deine Liebe dämpfen, sie abkühlen lassen, Christus überschatten. Versteht ihr? Du bist ein Mann Gottes, eine Frau Gottes mit einer Mission, mit einem Auftrag, die Welt mit dem Evangelium zu erobern. Warum muss die Welt mit dem Evangelium erobert werden? Weil die Welt in Sünde gestürzt ist, auf dem Weg ins finale Gericht. Die Zeit läuft ab, die Uhr tickt, der Tag ist gesetzt, weil Menschen, wenn sie nicht durch Glauben an Jesus Christus errettet werden, auf ewig verloren gehen, weil Menschen ewig sind, die Seelen haben eine Ewigkeit, sie sind entweder in der Hölle oder sie sind auf ewig gerettet. Und Gott benutzt seine Jünger, euch Menschen das zu sagen, von der Wahrheit zu zeugen. Wahren Frieden auf Erden wird es nur geben durch Jesus Christus. Und nach dem Wort Gottes nur unter der Herrschaft des wahren Königs, Jesus Christus. Und das ist das Reich, das kommt und alle anderen Reiche ablöst. Es wird am Ende nur ein einziges Weltreich geben, das Reich Christi. Dieses Reich beginnt immer mit einem persönlichen Glauben an einen persönlichen Retter, an Christus, der einem persönliche Sünden vergibt, der einem das persönliche Herz neu macht, sodass es einem verlorenen Sünder ein geretteter Heiliger wird. Und dies geschieht immer aus der gleichen Quelle, der Verkündigung des Wortes Gottes, das Gnadenevangelium. Und wir sind durch Gottes Plan Partner, Mitarbeiter in diesem Rückkauf der Welt, in dieser Eroberung der Welt für das Reich Gottes. Dinsdale T. Young, ein methodistischer Prediger in London, um 1908 sagte, das ist unsere Aufgabe, Menschen im Namen unseres Herrn zu einem königlichen Leben zu berufen, zur Herrschaft über das Ich, zum Dienst am Nächsten. Jugend, es ist tragisch, dass wir in unserem Leben oft die Größe dieser Berufung weder erkennen noch schätzen. Wir haben einen Auftrag. Merkt ihr, dass es Gott gefallen hat, durch euch sein Reich zu bauen? Merkt ihr, dass ihr Teil seid von diesem großen Plan Gottes, in dem er etwas Bleibendes, Großes, Herrliches baut, sein Reich? Euer Leben? It matters. Ist nicht egal. Die Nachfolge Jesu als Soldat Christi ist nicht nur ein Kapitel in deinem Buch unter 100 anderen Kapiteln, sondern es ist auch nicht nur ein Thema unter vielen guten Themen, die es gut ist zu haben. Wir Christen leben manchmal so. Church ist nice, wir machen das. Und dann gehen wir, machen den Rest auch. Nein, die Nachfolge Jesu als Soldat ist mehr. Der Ruf über unserem Leben, am Reich Gottes mitzubauen, ist kein kleiner, ist kein nebensächlicher, sondern der große, der nobelste, der ewigkeitsveränderndste Ruf, die Hauptsache, the main point. Viele Christen verbringen ihre Zeit damit, sich mit Unwesentlichem zu beschäftigen, sozusagen einen Doktortitel zu kriegen im Nichtsein, anstatt mit vollem Dampf für Christus zu leben. Viele Christen kriechen, anstatt zu fliegen, sind Sklaven, anstatt Könige. Versteh mich nicht falsch. Nur wenige haben diesen Blick, ganze Länder für Christus mit dem Evangelium zu erobern. Ja, Städte. Der Evangelist Billy Graham, den kennt ihr, der ist bekannt gewesen, erzählte von einem Missionar. Als die Standard Oil Company sich nach einem Vertreter für den fernen Osten umsah, fiel ihre Wahl auf einen Missionar. Sie boten ihm $10,000, er lehnte ab. Sie boten ihm $25,000, dieselbe Antwort. Dann $50,000, er blieb dabei. Sie fragten ihn, was passt Ihnen denn nicht? Er sagte, ja, Ihr Angebot ist schon in Ordnung, aber die Aufgabe, die Sie mir bieten, ist nicht groß genug. Gott hat mich zu seinem Botschafter berufen. Ihr Lieben, es ist egal, ob du 100.000, 200.000 im Jahr verdienst, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du ein Botschafter bist für das ewige, unveränderliche, kommende Reich. Also investier alles, was du hast, in die Währung, die kommt. Himmlische Dukaten oder was auch immer das sind. Himmlische Ewigkeitsrealitätsdinge. Ihr wisst, was ich meine. Der Auftrag Christi für seine Jünger ist klar. Ist auch von viel größeren Tragweite, von viel größerer Wichtigkeit, als wir es oft verstehen. Wenn uns das richtig klar wird, dann werden wir unser Leben anders leben. Denn dann geht es nicht darum, ob du primär Elektriker, Arzt oder Rechtsanwalt wirst, sondern dann sehen wir uns primär als Gesandter Gottes mit einem Auftrag, der bei weitem über dieses Leben hinausgeht. Und das tust du, während du Arzt, Elektriker, Krankenschwester oder sonst was bist. Aber dein primärer Auftrag ist Gesandter Gottes. Ihr kennt den Auftrag Jesu an seine Jünger, Matthäus 28, 19, 20, der ist auch für euch, nicht nur für eure Ältesten und Pastoren, Missionaren, Evangelisten. Und Jesus sagt da, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Liebe Jugend, unser Auftrag als Soldaten in seiner Armee ist es, die Welt mit dem Evangelium zu erobern. Unser Auftrag ist es, die frohe Botschaft jeder Kreatur zu predigen, Menschen aus allen Nationen zu Jüngern zu machen, die Welt zu evangelisieren, in Hamburg, in Stade, in Hannover und überall sonst, wohin er uns sendet. Die Kraft, Königreiche zu durchdringen, weltliche Ideologien auszutreiben, Nationen zu verändern, ewigen Frieden und Wohlstand zu bringen, hat nur das Evangelium von Jesus Christus. Die Rückeroberung der Welt, die Neuschöpfung Gottes, geschieht nur durch die Verkündigung des Evangeliums und durch das Zeugnis von jedem Einzelnen von euch. So baut Gott sein Reich. Und wenn Menschen errettet werden, dann werden sie nicht in den luftleeren Raum hinein errettet, in ein Vakuum, sondern sie werden errettet hinein in die Braut. Es ist ein Secret Name für die Kirche, die Gemeinde, die Geliebten, die Heiligen, die Versammlung ist die Braut Christi, sein Leib. Und er rettet Menschen da hinein, macht sie Teil davon, in lokale, echte Gemeinde, mit echter geistlicher Familie, mit Brüdern und mit Schwestern, mit Hirten und mit Lehrern, damit die Gläubigen heranwachsen zur vollen Mannes- und Frauenreife, damit sie Christus immer ähnlicher werden, bis zu dem Tag, zu dem er kommt. So, zum Schluss will ich noch nicht versäumen, jetzt über die Kosten zu sprechen. Denn all das, habt ihr schon bestimmt mitgekriegt, hat seinen Preis. Allem zu uns sagen, brennenden Eifers zu sein, ein Krieger Gottes für das Evangelium zu sein, hat seinen Preis. Ich sage euch, es kostet gar nichts, Christ zu werden. Es kostet aber sehr viel oder unter Umständen alles, ein treuer Christ zu sein. Jeder, der im Begriff ist, Christus zu folgen, sollte an Gethsemane denken und an Golgatha denken. Jesus hat sein Leben gegeben. Unseren Herrn hat die Mission und die Rettung viel gekostet, sein Volk zu retten. Es hat dann die Jünger viel gekostet, den Auftrag des Herrn zu erfüllen. Es hat die Christen bis hierher immer viel gekostet, für Jesus zu leben. Viel aufgeben, viel Opfer. Jesus will zuerst unser ganzes Herz. Er erwartet von uns, dass wir bereit sind, um seinetwillen alles aufzugeben und alles zurückzulassen und dies im Großen oder im Kleinen zu tun. Von manchen feuert er viel und von manchen feuert er nicht so viel. Aber das Herz der Geschichte ist das Gleiche. Deswegen, keiner heute Abend von euch sollte von dem hohen Preis überrascht sein, den Jesus Christus von dir fordert, den die Nachfolge Christi bringt. Jesus trägt uns auf, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Verfolgung, Entbehrung, Zurücklassung, das können hohe Kosten sein, die auf uns zukommen. Warum waren dann die Jünger und Millionen von Christen bereit, diesen hohen Preis der Nachfolge zu bezahlen? Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. In Philipper 3 schreibt Paulus, dass Jesus Christus und die Herrlichkeit bei ihm, das ist sein Ziel. Und alles andere verglichen mit Christus ist wie Dreck. Er sagt in Philipper 3, 12, ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wozu Christus mich ergriffen hat. Du, Christus hat dich zum ewigen Leben ergriffen. Er hat es möglich gemacht, dass du von allen Sünden frei, von Schuld frei, vom Gericht erlöst, in der Gegenwart Gottes, in absoluter Herrlichkeit, für immer bei ihm sein kannst. Du bist von Gott geliebt, von ihm gerettet. Das bringt in wiedergeborenen Menschen eine tiefe Liebe zu ihm empor. Wer Jesus viel liebt, der ist bereit, in der Nachfolge um seinetwillen viel zu riskieren, viel zu opfern und viel aufzugeben. Und wenn es zu dem Moment kommt, dann gibt er uns die Kraft, das zu tun. Die hast du nicht jetzt. Ihr Lieben, nichts ist so viel wert wie er. Kein Schatz ist größer, kein Reichtum kostbarer. So von ihm zu ergriffen zu sein, macht es möglich, alles andere für Dreck zu achten und es gerne zurückzulassen. Nicht zurückschauen wie Lots Frau, sodass du zu Salz wirst, sondern gerne mit frohem Herzen zurücklassen. Denn du weißt, Christus ist der größere Schatz. Er ist besser, er ist kostbarer. Egal, wohin er dich sendet, egal, was es dich kostet, du hast ihn. Du bist reich, du bist sein, er hat dich erlöst. Es kostet dich unter Umständen alles. Warum bin ich heute Abend bei euch? Warum halte ich diese Predigt? Ich habe es anfänglich schon gesagt, ich will euch anfeuern, ich will euch ermutigen, ich will euch herausfordern. Gebt euer Leben hin in der Nachfolge Jesu. Er ist es wert. Es gibt keinen größeren Schatz als ihn. Das Reich Gottes zu bauen durch eure treue Nachfolge, egal ob ihr da seid, wo er euch hingestellt hat, tut es da treu, oder ob er euch rausholt und euch sendet. Egal, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im Job, egal wo er dich hingestellt hat, habe diese Herzenseinstellung, dass du bereit bist, allem zu entsagen um seinetwillen. Habe einen brennenden Eifer für den Herrn, denn er ist es wert. Sei ein echter Krieger Gottes für das Evangelium. Suche es, die Welt mit dem Evangelium Christi zu erreichen und zu erobern durch dein Lebenszeugnis. Durch das, was du tust und das, was du sagst, seht, wie kostbar euer Herr ist. Und ich möchte euch auch praktisch herausfordern. Unser Land und die Welt braucht nach wie vor Charles Studds, Hudson Taylors, Amy Carmichaels, Gladys Aylwards. Wenn ihr die Namen nicht kennt, googelt die mal und lest mal darüber, welche Menschen Gott benutzt hat und wie er sie benutzt hat. Menschen, die sich haben senden lassen, die seinen Ruf gehört haben, den Missionsbefehl verstanden haben, dahingehend verstanden haben, dass sie ihre Sachen packten und dass sie in die Welt gingen. Oder aber sich auch in ihrem eigenen Land gebrauchen ließen. Ich werde noch konkreter. Ihr wisst ja, dass die Arche Hamburg nun schon zwei Tochtergemeinden gegründet hat. Eine in Stade, da wo ich bin, und eine in Hannover, da wo Andi von Hermann die Gemeinde leitet. Aber wir wollen durch Gottes Gnade auch noch viel mehr Gemeinden in Deutschland gründen, denn mit zwei ist es wirklich nicht getan. Deutschland braucht den Messias, genauso wie alle anderen Länder auch. Deutschland braucht den Retter. Insbesondere brauchen wir junge Männer und junge Frauen, die mit einem brennenden Herzen Christus nachfolgen, die bereit sind, sich senden zu lassen, die bereit sind, ihre Sachen zu packen, die bereit sind, zu gehen und mitzuhelfen. Menschen, die bereit sind, entweder Arbeit oder Studium oder was auch immer, so anzupassen, zu verlegen, hinzubiegen, dass man gehen kann. An einer passenden Schnittstelle vielleicht. Nach dem Abi, vor dem Studium, nach dem Studium, vor dem Job, nach dem Job, weil er schlecht ist, mein neuer Job. Egal wie, Gott hat Mittel und Wege, das zusammenzubringen, dass man gehen kann. Ich sage euch nicht, meldet euch alle arbeitslos und geht und missioniert. Es geht anders. Aber es geht darum, dass ihr das Herz habt, ihm alles zu geben. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten in Hannover. Die Not ist groß an jungen oder älteren Männern und Frauen. Aber der Punkt ist, die brennen sind und die wissen, um was es geht. Da in Hannover eine Gemeinde zu gründen, ist nicht nur Spaß. Es geht da um Seelen, die errettet werden und die dann für Ewigkeit da sind. Ich meine, wir werden auf der Parkbank im Himmel sitzen und sagen, wie war's? Ich war in Hannover, du warst nicht da, was war los? Ja, wisst ihr, das sind Ewigkeitsrealitäten, die dahinter stehen. Aber ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Wo sind die Hudson Taylors unserer Zeit? Wo sind sie? Wo sind die Amy Carmichaels unserer Zeit? Wo sind die Menschen, durch die Gott großes Werk tun wird? Die durch die viele Gemeinden gegründet werden, viele Menschen errettet werden. Dazu braucht es junge Männer, dazu braucht es junge Frauen, die den Ruf Gottes hören, die sich als Pioniere senden lassen, die den Schritt gehen, den Mut haben, das Risiko eingehen und gehen, die Sachen packen. Jugend, das ist hier keine theoretische Übung. Wenn dir das Herz brennt, heute Abend, dann wirst du wissen, dass Gott dich ruft. Wenn dem so ist, dann komm mit mir ins Gespräch oder mit deinen Arche-Jugendleitern. Sprich sie an, beweg dich, kommuniziere, prüfe, bete, schau voraus. Gott hat noch viel vor. Mein Gebet ist, dass heute Abend hier in euren Herzen Weichen gestellt werden für das Leben. Dass Entscheidungen gefällt werden, sodass Gott hier mehr Arbeiter ins Feld sendet. Versteht mich nicht falsch. Diejenigen, die bleiben, müssen bleiben, um hier zu dienen. Diejenigen, die gehen, müssen gehen, weil sie ihm dienen wollen. Aber beide haben das Gleiche gemeinsam. Ein sendendes, dienendes Herz der völligen Hingabe für Christus. Deswegen bete ich heute für Paare, die ihre Sachen packen und nach Hannover gehen. Ich bete um Singles, die ihre Sachen packen und nach Stade oder Hannover oder nach sonst wohin gehen, wo wir noch eine Gemeinde gründen werden, die mitmachen wollen, denen es auf dem Herzen liegt, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Für viel oder für wenig. Für lang oder für kurz oder für immer. Der Punkt ist, Menschen, die Hudson Taylors unserer Zeit werden wollen. Ich bitte, dass der Herr euch keine Ruhe lässt, bis ihr konkrete Schritte gegangen seid. Schritte des Gehorsams in diesem Thema. Ich bete noch zum Schluss. Herr, du siehst die Herzen, die Menschen, die heute hier versammelt sind. Es ist eine Gnade von dir, dass so viele da sind. Herr, du hast uns einen Auftrag gegeben und du hast uns errettet. Und die Rettung hätte keine dramatischere sein können, als Tod und Verdammnis hin zu leben, ewigen Leben mit dir. Gib uns Retterherzen. Entfache heute Herzen mit dieser Hingabe für dich. Und bringe Leute hervor, die gehen wollen, damit Gemeinden gegründet werden. Damit Evangelisation und Mission getan werden kann. Damit der Kampf um die Herzen, die Seelen dieser Welt weitergeht und hinzugefügt werden, Seelen in das Reich von dir, Herr Jesus. Berufe dir heute Arbeiter und rüste du diejenigen aus, die schon treu da dienen, wo du sie hingestellt hast. Rüste sie aus, stärke und ermutige. Und rüttel diejenigen auf, die den Ruf noch nicht begriffen, noch nicht verstanden haben. Tue du heute ein Wunderwerk, auf das die aufkommenden Generationen die Welt für dich durcheinander bringen und auf den Kopf stellen, dass viele errettet werden, bevor du kommst. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!